Deutschlandfunk, Andruck.
Die politische Literatur am Montagabend. Im Studio begrüßt sie Katrin Stövesand. Wie kann sich die deutsche Wirtschaft von ihrer Fixierung auf Exporte lösen? Darum geht es im Buch des Politologen Andreas Nölke, das wir Ihnen heute als erstes vorstellen. Danach wird es um die indigenen Völker in Kanada gehen, um die schwierige Aufarbeitung von Diskriminierung und den langen Weg zur Versöhnung. Wir stellen das Buch des ehemaligen französischen Fußballstars Lilian Thuram vor, der sich gegen Rassismus engagiert und gerade mit einem Buch über das weiße Denken in Frankreich für Diskussionen sorgt. Außerdem heute bei Andruck ein Buch über den westafrikanischen Staat Liberia und eines über nicht weniger als den Sturz des Patriarchats. Exportweltmeister ist Deutschland schon länger nicht mehr. Wie es der deutschen Wirtschaft geht, hängt jedoch nach wie vor davon ab, wie die Exporte laufen. Denn Politik und Industrie setzen weiterhin auf den Außenhandel. Daran gibt es immer wieder Kritik. Der Internationale Währungsfonds oder die Europäische Kommission plädieren dafür, dass Deutschland die Binnennachfrage stärken müsse. Doch gerade in der Corona-Krise zeigt sich, dass der Fokus auf Exporten bestehen bleibt. Von Exportismus, einer Ideologie, spricht der Politikwissenschaftler Andreas Nölke. Er zeigt in seinem gleichnamigen Buch, wie sich der Fokus verschieben ließe und warum er das fordert. Sina Fröndrich stellt das Buch vor.
China, die USA und danach Deutschland. 2019 landete die Bundesrepublik auf Platz 3 der größten Exportnationen. Was in weiten Teilen der Politik und Industrie beklatscht wird, stößt beim Politikwissenschaftler Andreas Nölke auf Kritik. Für ihn sind die deutschen Exporte eine Droge. In den vergangenen 4 Jahrzehnten habe sich die Exportlastigkeit deutlich erhöht, auch weil Unternehmen und Staat eher gespart als investiert hätten. Deswegen brauchte es die Nachfrage aus dem Ausland. Dabei zeige sich bei anderen großen Volkswirtschaften, etwa China oder den USA, dass diese eine viel geringere Exportleistung in Relation zur Wirtschaftsleistung hätten. Sie sind weniger abhängig als Deutschland.
Ohne dieses Exportniveau würde das Wirtschaftswachstum in Deutschland einbrechen. Hohe Arbeitslosigkeit könnte die Folge sein.
Nölke fordert, diese Abhängigkeit zu beenden. Statt auf den nächsten Kick zu warten, empfiehlt er einen Entzug. Erstens, weil die exportorientierte Industrie schon vor der Pandemie in der Rezession steckte. Zweitens, weil der US-chinesische Handelskonflikt den Handel erschwerte. Und drittens sieht sich Nölke auch durch die Pandemie bestätigt. Deutschlands Wirtschaft leide besonders, weil wichtige Exportmärkte hart getroffen wurden. Nölke führt aus, dass etwa zwischen 2013 und 2016 der private Konsum einen wesentlich höheren Anteil am Wachstum hatte als die Exporte. Dennoch macht er eine Fixierung auf den Außenhandel aus, trotz eher schlechter Zukunftsaussichten. Beispiel China.
Zu den neuesten Herausforderungen gehört die Ausweitung des umfassenden chinesischen Sozialkreditsystems auf Unternehmen. Ganz abgesehen von generellen Sorgen über die damit zur Verfügung zu stellenden Daten, besteht das Risiko, dass deutsche Unternehmen, die sich in irgendeiner Form politisch unliebsam gemacht haben, als stark vertrauensunwürdige Unternehmen eingestuft und aus dem Land geworfen werden.
Und China ist längst kein billiger Produktionsstandort mehr, sondern eine moderne Dienstleistungsökonomie mit Hightech-Exporten. Chinesische Unternehmen werden zu Konkurrenten für deutsche Firmen. Weitere Gefahren sieht Nölke in Wirtschaftskrisen in Schwellenländern, die die Nachfrage nach deutschen Gütern senken könnten. Und nicht zu vergessen, Deutschland mache sich durch den viel kritisierten Handelsüberschuss politisch erpressbar.
Trump hat inzwischen den deutschen Außenhandelsüberschuss mit dem deutschen Beitrag zur Finanzierung der NATO verknüpft. Zudem fällt die deutsche Bundesregierung auch seit längerem mit einer sehr gemäßigten Rhetorik gegenüber chinesischen Menschenrechtsverstößen auf.
Deutschland nehme diese anscheinend in Kauf, um die Exporte am Laufen zu halten, vermutet der Autor. Ein Grund: die Exportwirtschaft verspricht hohe Löhne. Doch Nölke schränkt ein, dies gilt nur für ein Viertel der Beschäftigten. Ist der extreme Fokus auf den Export damit zu rechtfertigen? Zumal Menschen in der Agrarwirtschaft, der Gastronomie oder im Handel in den vergangenen Jahren kaum von steigenden Löhnen profitiert hätten. Und auch die eigentlich so gut bezahlten Jobs, etwa in der Automobilindustrie, sehen auf den zweiten Blick gar nicht mehr so gut bezahlt aus.
Wenn man die Produktivitätsentwicklung einbezieht, ist die Entwicklung der Löhne in diesen Unternehmen gar nicht mehr so eindrucksvoll. Eine Berechnung der IG Metall für die Tarifrunde 2018 zeigt, dass die Lohnstückkosten in der deutschen Metall- und Elektroindustrie zwischen 2000 und 2016 sogar gesunken sind.
Wie nun könnte die exportabhängige Wirtschaft zu einer nur noch exportstarken umgebaut werden? Nölke, der auch die linke Aufstehen-Bewegung unterstützt, fordert vor allem, den Binnenkonsum anzukurbeln. Ein Baustein dafür? Höhere Löhne. Leihbeschäftigte sollten mehr verdienen, der Mindestlohn müsse auf 12 Euro angehoben werden, Minijobs sollten Studierenden und Schülerinnen und Schülern vorbehalten bleiben, zunächst auch allen in Rente, solange das Rentenniveau nicht höher liege. Und nicht zuletzt brauche es staatliche Investitionen. Geld ausgeben statt sparen, in frühkindliche Bildung und die Altenpflege.
Zusätzliche Investitionen in Projekte wie neue Brücken, Schienen oder Breitbandverkabelung lassen sich zunächst problemlos durch eine zusätzliche Kreditaufnahme finanzieren. Ihrem finanziellen Aufwand stehen bleibende Werte gegenüber, die bei den aktuellen Negativzinsen für deutsche Staatsanleihen mehr wert sind als die dafür aufgenommenen Kredite. Eine höhere Qualifikation von Schülern, eine intensivere Arbeitsmarktbeteiligung von Frauen wegen besserer Kinderbetreuung oder ein besseres Gesundheitssystem machen sich über höheres Wachstum und höhere Steuereinnahmen langfristig bezahlt.
Nölke schreibt leicht verdaulich, konkret und kenntnisreich. Der Politikwissenschaftler zitiert Arbeiten von arbeitgebernahen Instituten und Ökonomen und Ökonominnen, genauso wie jene, die auf der arbeitnehmernahen Seite stehen. Er verweist auf Studien von IWF, OECD und Bundesbank. Seine Argumentation ist weitgehend plausibel, allerdings fehlt etwa aus wachstumskritischer Sicht der Blick auf die Ressourcen. Nölke fordert zwar Klimainvestitionen, doch dass weniger Exporte auch weniger Verkehr und weniger Ressourcenverbrauch bedeuten, gleiches gilt für weniger Konsum, ist kein Thema für ihn.
Nur wer über einen langfristig sicheren und gut bezahlten Job verfügt, kann sich weiter für Postwachstum und Degrowth begeistern. Alle anderen lernen in der Corona-Rezession, wie wichtig wirtschaftliches Wachstum zur Vermeidung von Armut und Arbeitslosigkeit ist.
Der Frankfurter Politikprofessor hält am Wachstum fest, will es aber besser ausbalancieren. Kein neues Anliegen, Nölke hat es immer mal wieder formuliert. Nun sieht er angesichts der Pandemie die Chance für eine breite Diskussion. Viele Menschen seien durch die Handelskonflikte und die Corona-Krise sensibilisiert worden. Und Nölke hat auch die Bundestagswahl im Blick. Er sieht die Chance für eine intellektuelle Alternative und für ein konkretes politisches Programm. An welche Partei er denkt, ob es die Linke ist oder gar Grüne oder SPD, das verschweigt er jedoch.
Konstatiert Sina Fröndrich nach der Lektüre von Exportismus, die deutsche Droge von Andreas Nölke. Soeben im Westend Verlag erschienen, 256 Seiten, 22 Euro. Es gibt in Deutschland eine eigentümliche Faszination und auch Romantisierung in Bezug auf die amerikanischen Ureinwohner. Darüber ist auch schon einiges geschrieben worden. In den USA und Kanada gibt es sogar Forschungsprojekte über diese besondere Variante der Cultural Appropriation, der unangemessenen kulturellen Aneignung. Der Journalist Gerd Braune lebt in Kanada und thematisiert in seinem aktuellen Buch auch die deutsche Indianerromantik. Vor allem aber beschreibt er in dem Titel »Indigene Völker in Kanada« den langen und mühevollen Weg zu Versöhnung und Verständigung. Katja Ridderbusch hat das Buch für Andruck gelesen.
We will have replaced apathy with action, ignorance with understanding.
Aktion statt Apathie, Verständnis statt Ignoranz, Respekt statt Konflikt. So werde das Verhältnis zwischen der indigenen und nicht-indigenen Bevölkerung Kanadas in der Zukunft aussehen, sagte Premierminister Justin Trudeau 2018. Kanada, der nördliche Nachbar der USA, gilt in Europa gemeinhin als das bessere, das verantwortlichere Nordamerika. Gilt das auch für den Umgang mit den Ureinwohnern? Das Buch des deutsch-kanadischen Journalisten Gerd Braune, Indigene Völker in Kanada, liefert differenzierte Antworten auf diese Frage.
Der Umgang mit der indigenen Bevölkerung, den First Nations, das ist ja ein ganz, ganz dunkles Kapitel der Geschichte Kanadas, dass wirklich versucht wurde, durch Assimilation im Grunde genommen diese Völker auszulöschen, ihre Identität, ihre Kultur.
Der Autor, der seit 1997 in Ottawa lebt, beschreibt die drei indigenen Gruppen, die die Geschichte Kanadas maßgeblich geprägt haben. Die First Nations, die ersten Nationen, die eine Vielzahl von Völkern umfassen und denen rund 1 Million Menschen angehören. Die Métis, mit 600.000 Angehörigen die zweitgrößte Gruppe, sind Nachkommen aus Partnerschaften zwischen europäischen, überwiegend französischsprachigen Siedlern und Trappern mit Frauen aus indigenen Völkern. Sie schufen eine eigene Kultur. Und schließlich die Inuit, die in der Arktis leben. Braune legt Wert auf korrekte, saubere, authentische Begrifflichkeit. Métis statt Halbblut, Inuit statt Eskimo, Reservation statt Reservat. Indianer gehe gar nicht, sagt er und spricht stattdessen von indianischen Völkern. Eine Bezeichnung, die interessanterweise auch einige seiner indigenen Gesprächspartner benutzen.
Und was ich auch überhaupt nicht mag, ist der Begriff Stämme. Damit verbinden doch viele in Europa das Bild von ganz, ganz kleinen Völkern, die nomadisierend durch ihre Länder ziehen. Also für mich sind es Völker, für mich sind es Nationen, aber auf keinen Fall Stämme.
Der Autor zeichnet die wechselvolle Geschichte der indigenen Völker nach, spannt einen weiten Bogen von der Kolonialzeit über die Staatsgründung Kanadas 1867, die Verfassung und Bürgerrechtscharta von 1982 hin zu den kontroversen Debatten über systemischen Rassismus, die den Weg zur Verständigung bis in die Gegenwart begleiten. Eines der düstersten Kapitel sind die Residential Schools, Umerziehungsinternate für Kinder aus indigenen Familien, die bis in die 1960er Jahre zur Norm im kanadischen Bildungswesen gehörten. Braune schreibt:
Residential Schools hatten das Ziel, die Ureinwohnerkinder in den von europäischen Einwanderern und ihren Werten geprägten Staat einzugliedern. Sie sollten in Handwerk und Landwirtschaft ausgebildet werden und sie sollten lesen und schreiben lernen. Die Schulen dienten aber vor allem einem Ziel, die Kinder zu assimilieren und ihre indianische Identität zu zerstören.
Die Kinder wurden ihren Familien entrissen. In den Schulen wurden sie geschlagen, ihre Haare wurden abgeschnitten. Sie durften ihre Bräuche nicht pflegen und ihre Muttersprache nicht sprechen. Und wenn sie es dennoch taten, wuschen ihnen die Erzieher den Mund mit Seife aus. Auch werden immer mehr Fälle von sexuellem Missbrauch bekannt. Das System der Residential Schools hatte verheerende Folgen für indigene Gemeinden, betont Braune, bis heute.
Da entstehen natürlich Brüche, die nicht von einem Tag auf den anderen wieder gut gemacht werden können. Vieles, was wir dann erlebt haben an Drogenabhängigkeit, an Alkoholismus, an zerstörten Familien, ist auf dieses über Generationen weitergetragene Trauma zurückzuführen.
Braune geht aber auch auf die Fortschritte ein, die der kanadische Staat gemeinsam mit den indigenen Völkern erzielte. Beim Gesundheitswesen beispielsweise. Und hier sitzt das Misstrauen vieler indigener Gemeinden eigentlich tief. Denn Mitte des 20. Jahrhunderts schickten die staatlichen Gesundheitsämter tuberkulosekranke Inuit in Sanatorien, die im fernen Süden des Landes lagen.
Oft wussten die Familien nicht, wohin die Patienten gebracht wurden und ob sie noch einmal in ihre Gemeinde zurückkehren würden. Und viele kehrten nicht mehr zurück. Sie starben und wurden beerdigt, manchmal ohne, dass ihre Angehörigen informiert wurden, wo sich die Gräber befinden.
Bereits seit einigen Jahren verfolgt die kanadische Regierung bei der Gesundheitsversorgung in den indigenen Gemeinden einen holistischen Ansatz, führt Braune aus.
Wir sehen hier, wie wichtig es ist, dass diese manchmal sehr, sehr kleinen, eigenständigen Völker die Möglichkeit haben, ihre traditionelle Medizin da auch zu pflegen. Zum Beispiel, dass man eine ärztliche Behandlung mit einer Zeremonie beginnt, ob das nun mit dem Verbrennen von Sweetgrass ist oder ob es durch bestimmte Gebete ist. Und ich glaube, hier sind die Kanadier beim Aufbau dieses Gesundheitswesens gehen einen guten Weg.
Braunes Buch informiert, analysiert und ordnet ein. Der Ton ist unaufgeregt und feinfühlig, weder belehrend noch eifernd. Der Autor vermeidet sentimentale Indianertümelei, ebenso wie eurozentrischen Moralismus. Ein Buch, das den Leser souverän durch die komplexe Geschichte Kanadas führt und in die Welt seiner indigenen Völker.
Katja Ridderbusch war das über Indigene Völker in Kanada, der schwere Weg zur Verständigung von Gerd Braune. Im Christoph Links Verlag erschienen, die 270 Seiten kosten 20 Euro. Lilian Thuram ist ein Star in Frankreich, ein Fußballstar. Seine Erfolge in der Nationalmannschaft hat er dazu genutzt, die Gleichberechtigung schwarzer Franzosen voranzubringen und das Bewusstsein für Rassismus zu schärfen. Zum Ende seiner Karriere hat er eine Stiftung gegründet und betreibt seit mittlerweile mehr als 10 Jahren Aufklärungsarbeit an Schulen sowie Lobbyarbeit auf politischer und kultureller Ebene. Und Thuram schreibt Bücher zum Thema. Im jüngsten Essay widmet er sich der Frage, was es bedeutet, weiß zu sein. Thurams These, nicht die Hautfarbe gibt den Ausschlag, sondern das Denken. La Pensée Blanche ist das Werk betitelt, das weiße Denken. Eine Kampfschrift, die in Frankreich für viel Interesse und Polemik sorgt, wie Susanne Krause berichtet.
Auf einem schmalen Cover-Einschlag ist das Motto des Buchs zusammengefasst.
Man wird nicht weiß geboren, man wird dazu gemacht.
Eine Reminiszenz an den ikonisch gewordenen Satz, den Simone de Beauvoir in ihrem 1949 erschienenen Werk »Das andere Geschlecht« prägte. Der französischen Philosophin ging es um das weibliche Schicksal. Thuram hat in seinem Essay den Satz nicht grundlos für seine Zwecke umgemünzt.
Das weiße Denken hat im Lauf der Jahrhunderte eine Mythologie erschaffen, auf der die weiße Identität noch heute beruht. Ich sehe deutlich, was dieses Denken von schwarzen Menschen wie mir einfordert. Erstens, Weißen nicht zu widersprechen. Zweitens, sie zu beruhigen. Drittens, sie zu bewundern. Ist das nicht genau dasselbe, um was die Männer, die Frauen bitten?
Seiner Hautfarbe bewusst wurde sich Thuram erstmals als 9-Jähriger, als er mit der Mutter und den 4 Geschwistern aus Guadeloupe ins französische Mutterland kam. Dort wurde er von Klassenkameraden als dreckiger Schwarzer abgestempelt. Schon damals wunderte er sich, dass die weißen Mitschüler meinten, ihm, Nicht-Weißen insgesamt, prinzipiell per se überlegen zu sein. Das war nur das erste von weiteren prägenden Erlebnissen.
Eines Abends rufe ich einen Freund aus Kindertagen, Pierre, an. Sag mal, Pierre, kann ich dir eine Frage stellen? Nur zu? Pierre, hast du das Gefühl, weiß zu sein? Ich spüre, wie er zögert. Also, ich verstehe die Frage nicht. Pierre, du stimmst zu, dass ich schwarz bin. Ja? Wenn ich schwarz bin, was bist dann du? Nun, ich bin normal. Ich lachte laut auf. Du bist normal, also bin ich nicht normal. Aber nein, das wollte ich doch nicht sagen, verstehst du?
Die Reaktion des Freundes erhelle, so Thuram, eine überall verbreitete gedankliche Formatierung. Eine Weltsicht, deren Entstehung er klar datiert. Auf den 12. Oktober 1492, als Kolumbus Amerika entdeckte. Dass der Spanier dabei auf hochentwickelte Zivilisationen traf, auf Millionen Menschen, deren Urahnen 15 Jahrhunderte zuvor dort gelandet waren, gilt als lang unterschlagenes Detail der offiziellen Geschichtsschreibung. Und Kolumbus sei der Erste gewesen, der sich als Weißer, als Krone der Schöpfung sah.
Bei der Ankunft in der neuen Welt nimmt Kolumbus den Boden und die Menschen in Besitz, als stünde ihm alles zu Diensten.
Thuram bezeichnet das Gespinst der Überlegenheit der Weißen als ideologischen Filter, der sogar das Denken Nicht-Weißer präge, weltweit, dank weißer Vordenker.
Wenn Montesquieu in der Hochphase der Sklaverei schreibt, unsere Kolonien auf den Antilleninseln sind bewundernswert, oder Kant versichert, die Menschheit erreicht ihre höchste Perfektion in der Rasse der Weißen, dann stellen sie die Gesellschaft auf bestimmte Weichen. Auch wenn ihr Unterfangen ernsthaft sein mag, sie ehrlich glauben, was sie schreiben, so muss man doch feststellen, dass sie dazu beitragen, zeitgenössische ökonomische und ideologische Interessen zu bestärken. Keinesfalls irgendwelche. Montesquieu und Kant positionieren sich als weiße und privilegierte Europäer, denn natürlich ist das weiße Denken kein Konstrukt europäischer Bauern, ganz oben auf einer Skala moralischer und historischer Werte.
Der Aktivist zitiert längst vergessene Kolonialgesetze, die des Knechten Nichtweißer Untertanen legitimierten, Rassenlehretexte, Rassismusstudien sowie Menschenrechtsaktivisten aus allen Epochen. Der Autor geht didaktisch vor, argumentiert schlüssig, vermittelt Fakten und Studienergebnisse, die für viele Leserinnen und Leser neu sein dürften. Mit persönlichen Erlebnissen und Erkenntnissen lockert er den Text auf und erlaubt der weißen Leserschaft, die Welt aus der Perspektive eines schwarzen Menschen wahrzunehmen. Dass Thurams Ton manchmal eine Spur zu vehement klingt, ist verständlich. Er schreibt mit Herzblut, um seine Botschaft zu vermitteln.
Es geht nicht darum, Schuldgefühle zu erzeugen oder anzuklagen, sondern darum, geläufige Mechanismen aufzudecken, sich ihrer bewusst zu werden, um neue Solidarität aufzubauen.
Im Aufklärungswerk wird immer wieder eine Brücke von Kolumbus bis zu den Vorgängen in 2020 geschlagen. Da nahm die Debatte zu Rassismus, zu Polizeigewalt gegenüber Schwarzen, zum Thema Entkolonialisierung in Frankreich richtig Fahrt auf. Dass das Privilège Blanc existiere, also Weiße über Sonderrechte verfügten, gab kürzlich sogar Staatspräsident Macron zu. Doch er schob gleich nach, das alleine bestimme nicht Status und Karriere einer Person. Mit La Pensée Blanche gießt Thuram Öl ins Feuer. um den Rassismus auszubrennen. In Paris und der Provinz jedoch empfindet mancher das Buch als Angriff auf seine Identität als Weißer. Bei unzähligen Medienauftritten in den vergangenen Wochen musste der Autor zumeist klarstellen, es geht nicht um das Denken der Weißen, sondern um das weiße Denken.
Um aus dem herauszufinden, muss man aufhören, weiß zu sein und einfach Mensch werden. Mensch werden bedeutet, über seine Hautfarbe hinauszuwachsen.
Nur so, meint Lilian Thuram im Schlusswort seines Werks, könne die Menschheit die aktuelle gigantische Herausforderung meistern, die Rettung unseres Planeten.
Susanne Krause war das über Lilian Thuram, La Pensée Blanche, das weiße Denken. Bisher nur auf Französisch erhältlich, erschienen im Verlag Philippe Rey, Umfang 320 Seiten, Preis 20 Euro. An feministischer Lektüre ist gerade so einiges auf dem Markt. Heute möchten wir Ihnen das Buch der Journalistin Caroline Wiedemann mit dem zunächst freundlich anmutenden Titel »Zart und frei« vorstellen. Der Untertitel lautet dann »Vom Sturz des Patriarchats«. Es ist Analyse und Anstiftung zugleich, die heutige patriarchale Herrschaft zu erkennen und zu beenden. Für ein besseres Miteinander. Barbara Eisenmann mit den Einzelheiten.
Wiedemann setzt sich in ihrem zwischen persönlichen Erfahrungen, journalistisch recherchierten Geschichten und theoretischen Erörterungen hin und her bewegendem Buch mit dem Konzept des Patriarchats, seiner Geschichte und Aktualität auseinander. Klug nimmt sie darin immer wieder auch mögliche Einwände gegen feministische Argumentationen vorweg. So könnte man den Begriff des Patriarchats ja für überholt halten in einem Land wie Deutschland, in dem sich intersexuelle Menschen inzwischen als divers ins Personenstandsregister eintragen lassen können. Diesem rechtlichen Fortschritt stellt die Autorin Zahlen gegenüber, die von einem Rückschritt sprechen. In Berlin etwa hat es im Jahr 2019 etwa 50% mehr transfeindliche Gewalttaten als im Vorjahr gegeben. Auch die erhitzten Debatten um das Gender-Sternchen, nicht nur in rechten, auch in linksliberalen Kreisen, zeigten, dass Genderfragen zentrale gesellschaftliche Fragen sind. Der Begriff des Patriarchats ist vermutlich also doch aktueller, als es auf den ersten Blick scheinen mag.
Die Geschichte des Begriffs Patriarchat ist die Geschichte feministischer Kämpfe,
schreibt Wiedemann und erzählt in diesem Zusammenhang eine erhellende Anekdote über Steve Bannon, einen im rechten Spektrum nicht unbedeutenden Intellektuellen, der eine Zeit lang Chefstratege von Donald Trump war und von diesem gerade begnadigt wurde. Sie zitiert ihn mit den Worten:
Frauen werden die Kontrolle über die Gesellschaft übernehmen. Die Bewegung gegen das Patriarchat wird die Geschichte der vergangenen 10.000 Jahre rückgängig machen.
Für die Autorin ist das Interessante an Bannons Aussage, dass er zur Beschreibung der heutigen Gesellschaft den Patriarchatsbegriff verwendet, den Feministinnen gerade erst wiederentdecken, auch um damit Antifeministen wie Bannon zu bekämpfen. Nun hatte der Begriff des Patriarchats spätestens seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts zum Vokabular der Frauenbewegungen gehört. Ab Mitte der 80er Jahre erfuhr er jedoch von feministischer Seite zunehmend Kritik. Nicht zuletzt auch, weil er andere Herrschaftsverhältnisse jenseits des Geschlechterverhältnisses außen vor gelassen hatte, so die Autorin. Während inzwischen die theoretische Weiterentwicklung eines kritischen Feminismus, vor allem in Form der Gender Studies, in die akademischen Räume abgewandert ist, habe sich im Neoliberalismus eine entpolitisierte Spielart von Feminismus ausgebreitet. Ein Postfeminismus, bei dem es in der Hauptsache darum gehe, wie Frauen sich besser vermarkten könnten.
Der Neoliberalismus vertrug sich bestens mit dem Postfeminismus, der die Gleichberechtigung der Geschlechter aufgrund formal gleicher Rechte für verwirklicht hielt und so ignorierte, dass das Bild der Frau, das dem Mann gefallen müsse, bestehen blieb und damit sogar noch stärker wurde.
Die Pornografisierung weiblicher Körper oder das Phänomen der Pinkifizierung der Mädchenkinderzimmer um 2000 herum spiegelten das wider. In Reaktion darauf tauchte um 2009 herum in Theoriezusammenhängen der Begriff eines neoliberalen Neopatriarchats auf. Ab 2017 kommt mit dem Hashtag MeToo dann eine neue, diesmal queer-feministische Welle ins Rollen. Deren Slogan Smash Patriarchy, zerschlag das Patriarchat, mache die individuellen Erfahrungen mit Sexismus als strukturelles Problem begreifbar, so die Autorin. Der Begriff des Patriarchats sei nun für
eine Deutung geöffnet, die den Zusammenhang mit Klassenverhältnissen, mit kapitalistischen und rassistischen Ausbeutungsverhältnissen sowie mit heteronormativer Herrschaft im Sinn hat.
Auch die Ende 2019 viral gegangene Aktion aus Chile, der Vergewaltiger bist du, die in x Städten von Frauen und Queers auf der ganzen Welt öffentlich gesungen und getanzt wurde, verdeutliche die ideologische Verbindung von privater, gesellschaftlicher und staatlicher sexualisierter Gewalt. Weltweit nehme gerade eine neue queerfeministische Bewegung Gestalt an, die
darauf aus ist, die größeren Zusammenhänge zu erfassen und anzugreifen, die Zusammenhänge der Ausbeutung und Abwertung, die patriarchalen Strukturen und Institutionen, den Staat genau wie den Polizeiapparat und die Justiz, aber auch die privaten Beziehungen, in denen die hegemonialen Formen der Männlichkeit weiterhin eingeübt werden.
Mit ihrem Buch liefert Wiedemann einen guten, auch gut lesbaren Einblick in den aktuellen Stand der Gender-Debatte. Anhand einer Vielfalt von Beispielen macht sie die emanzipatorische Sprengkraft der queerfeministischen Bewegung sehr schön anschaulich. Auch der wiedererstarkende Antifeminismus, der nicht nur am rechten Rand zu beobachten ist, wird an vielen Beispielen beleuchtet.
Barbara Eisenmann war das über Zart und frei, vom Sturz des Patriarchats von Caroline Wiedemann. Bei Mattes und Seitz erschienen, 218 Seiten, 20 Euro. Liberia ist ein rohstoffreiches Land in Westafrika, das von zurückgekehrten amerikanischen Sklaven gegründet wurde. Allerdings wurde es von einem 14 Jahre langen Bürgerkrieg geplagt. Die Aufarbeitung stockt noch immer, obwohl seit 2003 Frieden herrscht. Die frühere UNO-Mitarbeiterin Doris Kleffner schreibt über die Schwierigkeiten im Land und die Problematik der internationalen Entwicklungspolitik im Angesicht von Korruption, Misswirtschaft und Machtgier. Liberia, Paradies auf Abwegen, heißt der Titel, und Marc Engelhardt stellt ihn vor.
Über Liberia, die älteste Republik auf dem afrikanischen Kontinent, gibt es erstaunlich wenig Literatur, zumal auf Deutsch. Und so ist es erfreulich, dass der Verlag Brandes und Apsel seiner Reihe über afrikanische Länder einen Band über den westafrikanischen Staat hinzufügt. Allerdings ist Liberia, Paradies auf Abwegen, nur bedingt ein Buch über Liberia. Es ist auch ein Buch über die Problematik internationaler Hilfe, wie die Autorin Doris Kleffner ausführt. Und damit ist es schließlich auch ein Buch über Kleffner selbst, die als UNO-Angestellte Erfahrungen gesammelt hat, wie diese.
Zusammen mit meinen Kollegen hatten wir schon Kinderschuhputzern auf der Straße mit privatem Geld voll ausgerüstete Schuhputzkisten gekauft. Nach kurzer Zeit warteten die Kinder wieder vor unserem Büro und fragten nach Geld, um Schuhcreme nachzukaufen. Sie wollten nicht verstehen, dass sie Materialien von ihrem Profit nachkaufen sollten.
Dass die Liberianer nicht verstehen oder nicht verstehen wollen, kommt bei Kleffner häufig vor. So entsteht ein Bild, das auf der einen Seite eine größtenteils unfähige globale Hilfsindustrie, auf der anderen einen von Misswirtschaft und Machtgier korrumpierten Staat zeichnet. Dazwischen leben die Liberianer, die in Kleffners Buch vor allem Gegenstand zahlreicher Anekdoten sind. Die Männer etwa, die die von der UNO erhaltenen Generatoren auf dem Schwarzmarkt verticken, oder die Wachleute, die Kleffners Hund grillen und verspeisen. Alternativ sind Liberianer Opfer der brutalen Bürgerkriege, von denen Kleffner den ersten vor Ort erlebt hat.
Für die Zivilbevölkerung konnte es ein Spiel auf Leben und Tod sein, die Checkpoints in den Rebellengebieten zu passieren. Hier kommandierten 12 Jahre alte Generäle oder noch jüngere Kindersoldaten, die so klein waren, dass die Kolben der Gewehre, die sie um die Schulter geschlungen hatten, über die Erde schleiften. Damals ging ein berühmtes Foto um die Welt, das einen kleinen Jungen zeigte, der in einem Arm eine Kalaschnikow und im anderen einen Teddybären trug.
Kleffner ist eine gute Beobachterin, hat viel erlebt, schreibt flott und unterhaltsam. Ihre Erlebnisse entlarven zudem, wie abgehoben manche UNO-Helfer in ihren weißen Jeeps von der Bevölkerung sind. Nicht immer ist klar, ob der Autorin das bewusst ist. So wirkt es verstörend, wenn sie von Straßensperren berichtet, an denen Kindersoldaten Müttern die Föten aus dem Leib schneiden und nur wenige Seiten später von ihrer neuen Unterkunft mit Golfplatz, westlichem Mobiliar und Tanzpartys auf der Terrasse schwärmt. Was nicht nur hier fehlt, ist die kritische Distanz. Liberia selbst hingegen scheint der Autorin eigentümlich fern zu bleiben, obwohl sie Seiten darauf verwendet, etwa die politisch wichtigen Geheimgesellschaften zu beschreiben. Der von ihr zitierte Liberia-Kenner Stephen Ellis warf Journalisten einst vor, über den Bürgerkrieg in Liberia als bizarre Echtzeitreportage aus dem Herz der Finsternis berichtet zu haben. So ähnlich lesen sich auch manche Passagen aus Kleffners Buch.
Wie sein Name schon ahnen lässt, zogen Butt Naked und seine Truppe, die hauptsächlich aus Kindern und Jugendlichen bestand, nur mit Kalaschnikow und Schuhen, ansonsten jedoch völlig nackt, in den Kampf, weil dies ihre Unverwundbarkeit garantieren sollte. Ein wichtiges Ritual war die Herstellung von magischem Wasser, mit dem sich die Kämpfer vor jeder Schlacht einrieben und dadurch ihren Körper kugelsicher machten. Ein weiteres Ritual war, seinem Ahnengott ein Menschenopfer zu bringen. Dazu schnitt er lebendigen Kindern die Herzen aus dem Körper heraus, um sie zu essen, und teilte Stücke davon mit anderen Kämpfern.
Solche Szenen erwecken den Eindruck eines geradezu archaischen und barbarischen Kampfgeschehens. Tatsächlich aber ging es um handfeste politische Interessen, auch von Nachbarstaaten, etwa von Nigerias Abacha-Regime oder Libyen unter Muammar al-Gaddafi. Diese politische Dimension kommt im Buch zu kurz. Interessant sind dagegen die Einschätzungen Kleffners zu Ellen Johnson Sirleaf, die die nach dem Zweiten Bürgerkrieg 2006 Liberias Präsidentin wurde und 2011 den Friedensnobelpreis erhielt. Ihre ersten drei Regierungsjahre hat die Autorin in Liberia erlebt, die Bilanz ernüchternd. So zitiert sie aus einem Bericht des amerikanischen Wirtschaftsprüfers John Morlow.
Morlow beschuldigte das Sirleaf-Regime, dreimal so korrupt zu sein wie die vorherige Übergangsregierung. Unter anderem seien Einnahmen in Höhe von 47 Millionen US-Dollar im Budget 2007-2008 nicht aufgeführt. Ein Öllieferungsabkommen mit Nigeria sei nicht öffentlich gemacht worden. Einkommen aus dem Abbau von Diamanten und Tropenhölzern fehlten in den Büchern, ebenso wie die Einkünfte der Forstbehörde, der Flughafengesellschaft und der Petroleumraffinerie.
Über Johnson Sirleafs Verstrickungen hätte man gerne mehr gelesen, wie auch über die Geschichte Liberias, seines Landes, das im 19. Jahrhundert von befreiten Sklaven aus den USA gegründet wurde. Zum Nachteil der Einheimischen, was als ein Grund für die außergewöhnliche Brutalität des Bürgerkrieges gilt. Gegenwart und Zukunft Liberias schließlich handelt Kläffner auf gerade mal zwei Seiten ab. Das ist Liberia, wo inzwischen seit beinahe zwei Jahrzehnten Frieden herrscht, nicht angemessen.
Das kritische Resümee von Marc Engelhardt über Doris Kläffners Buch Liberia – Paradies auf Abwägen. Kritische Einblicke in die internationale Entwicklungspolitik. Verlegt bei Brandes und Apsel, 264 Seiten, 29,90 Euro. Das war die politische Literatur für diese Woche. Am kommenden Montag wird es unter anderem um die Frage gehen, wie man 10 Milliarden Menschen auf diesem Planeten satt bekommt. Dann also bis nächste Woche. Am Mikrofon war Katrin Stövesand. Vielen Dank fürs Lauschen.